Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ich habe vor einiger Zeit auf eBay Kleinanzeigen gebraucht einen Schrank gekauft, eine Kommode. Und mir ist schon beim Schreiben aufgefallen, der Verkäufer ist super freundlich und sympathisch. Und es ist echt eine Seltenheit. Also ich weiß nicht, wer von euch schon mal über Kleinanzeigen was bestellt hat, aber da ist der Ton oft sehr, man fasst sich oft kurz. Aber es war auf jeden Fall super, super nett. Und als ich dann dort war, war es genauso. Also der Typ hat mir beim Abbauen geholfen, hat mir runtergetragen, ins Auto eingeladen. Einfach ein richtig netter Kerl. Und als wir dann unten am Auto standen, dann konnte ich nicht an. Ich musste ihn einfach fragen. Und ich habe gesagt, hör mal, das klingt jetzt vielleicht komisch, aber bist du Christ? Und er guckt mich an und sagt, ja. Und es hat sich rausgestellt, dass er und seine Frau in die Zion-Gemeinde in Oberhausen gehen. Wie cool, oder? Ich habe gemerkt, Mensch, an diesem Mensch ist was anderes. Ja? Der hat so eine Freundlichkeit, so eine Herzlichkeit. Und ich musste ihn einfach fragen, ob er Christ ist. Also Soltan, wenn du zuhörst, Grüße gehen raus. Aber wie cool es ist, oder? Wenn man Christen auf diese Weise erkennt. Was für ein starkes Zeugnis. Ich wünschte, das wäre viel öfter so. Ich möchte heute die Frage stellen, was soll unsere Gemeinschaft als Christen ausmachen? Wie soll man uns erkennen können? Wir haben schon die erste Antwort in der Lesung gehört, an eurer Liebe zueinander wird euch die Welt erkennen. Heute führt Paulus das ein bisschen konkreter noch aus. Letzte Woche haben wir Pfingsten gefeiert, also quasi die Geburtsstunde der Kirche. Und unter anderem bedeutet Pfingsten, alle sind willkommen, an Gottes Reich teilzunehmen. Egal, welche Sprache man spricht, aus welchem Land man kommt, alle sollen die Botschaft von Jesus hören. Die Botschaft ist nicht dafür gemacht, für sich behalten zu werden, sondern sie soll weitergegeben werden, sie soll erzählt werden. Und es passiert. Menschen kommen zum Glauben an Jesus, nehmen ihn als ihren Herrn an und schließen sich dieser Gemeinschaft von Jesus-Nachfolgern an. Gemeinden werden gegründet, Menschen leben zusammen ihren Glauben an Jesus und vernetzen sich. Aber die Herausforderungen sind damals genau die gleichen wie heute. Die Menschen, die da zusammenkommen, haben total unterschiedliche Hintergründe und Lebensweisen. Da gab es in der Zeit damals die Juden, die Jesus als ihren versprochenen Messias anerkannt haben. Und auf der anderen Seite gab es die Heiden, die vielleicht überhaupt keine Ahnung von Israels Geschichte hatten. Es gab Reiche und Arme. Es gab unterschiedliche Moralvorstellungen und Prägungen. Es war ein Schmelztiegel der Kulturen. Aber trotzdem sind sie irgendwie alle Teil dieser Gemeinde. Und auch Paulus ist ganz klar in seinen Briefen. Er schreibt, hier gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen, zwischen Sklaven und freien Männern, zwischen Männern und Frauen. Denn durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zusammen ein neuer Mensch geworden. In Galater steht es. Unsere Herkunft ist nicht mehr entscheidend. Unser sozialer Status ist nicht entscheidend. Alle sind gerufen, Teil dieser neuen Gemeinschaft zu werden. Gerade das ist ja ein Kennzeichen dieser neuen Jesus-Bewegung. Menschen aus allen möglichen Hintergründen kommen zusammen und bilden eine neue Menschheit. Wie sieht also diese Gemeinschaft, diese bunte Gemeinschaft aus? Schon Jesus hat klar gemacht, dass die Gemeinschaft von seinen Nachfolgern nicht einfach nur ein Verein unter vielen sein soll. Ja, nicht ein weiterer Sportverein, ein Buchleseklub, keine Ahnung. Nein, dieser Gemeinschaft kommt nichts gleich, was es auf der Welt gibt. Im Gegenteil, wir sollen im Kontrast zu vielem leben, was in der Welt normal ist. Paulus schreibt in seinen Briefen an diese Gemeinden immer wieder konkret, wie Leben als Christen aussehen kann. Und so auch in unserem Predigttext im zweiten Brief an die Gemeinde in Korinth, ganz am Ende die letzten Verse. Da schreibt er, damit komme ich zum Schluss, liebe Geschwister. Freut euch, lasst euch zurechthelfen, nehmt euch meine mahnenden Worte zu Herzen. Richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus und lebt in Frieden miteinander. Dann wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Grüßt einander mit einem Kuss als Ausdruck dafür, dass ihr alle zu Gottes heiligen Volk gehört. Alle Gläubigen hier lassen euch grüßen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Paulus schreibt am Ende seines Briefes einige Stichpunkte zusammen, die er den Korinthern nochmal ins Gedächtnis rufen will. Der Brief wurde vielleicht in der Gemeinde oder wahrscheinlich in der Gemeinde vorgelesen und das ist der Punkt, wo er nochmal sagen will, okay Leute, darauf kommt's an. Daran will ich euch erinnern. Es ist sicherlich keine vollständige Aufzählung, aber es sind Impulse, was für eine Art Gemeinde die Korinther sein sollen. Er beginnt mit dem ersten Satz. Freut euch. Das ist der erste Punkt. Wir sollen eine freudige Gemeinschaft sein. Nicht nur an dieser Stelle, sondern auch in vielen seiner anderen Briefe, nicht zuletzt im Philipperbrief, ruft Paulus uns auf, uns zu freuen. Warum ist diese Botschaft, freut euch, diese Freude, so charakteristisch für unsere Gemeinschaft? Weil wir allen Grund zur Freude haben. Nicht umsonst sprechen wir von dem Evangelium, der frohen Botschaft, der guten Nachricht. Die Botschaft, dass Gottes Herrschaft endlich wieder auf die Erde gekommen ist und es Hoffnung gibt für uns, ja für alle Völker, sogar für die ganze Schöpfung, das ist eine Botschaft zum Freuen. Versteht mich nicht falsch. Es geht nicht um alles eine alles heile Weltphilosophie. Es geht nicht um eine Toxic Positivity, wie es auf Neudeutsch heißt, eine verdrehte Beschönigung des Lebens, wo man sich einfach nur noch auf das Gute fokussiert und alles andere wegschiebt. Paulus sagt nicht, tut so, als ob alles tippitoppi ist und es wird schon werden. Nee, gar nicht. Wir sollen nicht das Leid unseres und das der Welt ignorieren. Im Gegenteil, gerade im Leid unseres und das der Welt, gerade da ist unser Platz als Christen. Aber wir sind auch kein depressiver Endzeitkult. Wir warten nicht auf die alles vernichtende, feurige Apokalypse, sondern wir warten auf die herrliche Wiederkunft unseres Herrn. Unsere Hoffnung ist, dass Gott sein Reich endgültig hier auf der Erde aufrichtet, die Erde und der Himmel erneuert werden und wir auferstehen zu neuem Leben, um mit ihm gemeinsam in dieser neuen Welt zu leben, als seine Priester und Partner im Gestalten der Schöpfung. Das ist unsere gute Hoffnung. Das ist unser Grund zur Freude. Und diese Hoffnung, sie ist nicht aus der Luft gegriffen. Es ist nicht der Traum einiger Optimisten, die sagen, ach, es wäre doch so schön, wenn Gott vielleicht doch nicht nochmal eingreifen könnte. Nein, diese Hoffnung ist real, weil sie in Jesus schon begonnen hat. Die Auferstehung der Toten, ein neues Leben auf der Erde, der Beginn der neuen Schöpfung, all das hat schon in ihm begonnen. Weil er auferstanden ist, werden auch wir auferstehen. Das hat Paulus den Korinthern in seinem ersten Brief im Kapitel 15 versucht klarzumachen. Jesus ist auferstanden. Das ist das Zentrum unseres Glaubens. Und wir werden es eines Tages ihm gleich tun. Ohne die Auferstehung ist unser Glaube nichts. Dann ist Gott gescheitert, schreibt er. Aber Jesus ist eben nicht tot geblieben. Er hat den Sieg errungen über das Böse und über dessen ultimative Waffe, den Tod. Wir haben die reale Hoffnung, dass Gott seinen Plan, diese Erde und uns zu retten, vollenden wird. Das ist Grund zur Freude, Grund für eine zuversichtliche Gesinnung, selbst in schwierigen Umständen. Gott hat uns nicht verlassen, sondern hat sich uns zugewandt. Wir dürfen eine zuversichtliche, eine freudige Gemeinde sein, weil unser Gott gut ist. Das war der erste Punkt, freudig. Der zweite Punkt, reflektiert. Wir sollen eine reflektierte Gemeinschaft sein. Er schreibt weiter, lasst euch zurechthelfen, nehmt euch meine mahnenden Worte zu Herzen. In einer anderen Übersetzung heißt es etwas positiver, lasst euch zurechtbringen und lasst euch ermuntern. Paulus findet in diesem Brief an die Gemeinde in Korinth nicht nur schöne Worte für seine Geschwister. Er weist sie auch zurecht, spricht klare Missstände an. Christliche Gemeinschaften sind nicht unfehlbar. Auch unsere Gemeinde ist nicht perfekt. Wer hätte es gedacht? Deshalb müssen wir eine demütige und reflektierte Kultur einüben. Sowohl wir als Gemeinde als Ganzes, aber auch wir als Einzelne. Wir müssen uns immer wieder die Frage stellen, wie offen bin ich für andere Standpunkte? Kann ich mit Leuten, die einen anderen Standpunkt haben, ins Gespräch kommen und mich normal, zivilisiert darüber austauschen? Ich glaube, gerade in der heutigen Zeit, in der unglaublich viel polarisiert wird, in der oft eine schwarz-weiße Unterscheidung in Freund und Feind getroffen wird, ist eine Bereitschaft zum Zuhören, ein sich öffnen können für die Lebenswelt des anderen und die Fähigkeit zum Reflektieren des eigenen Standpunkts, der eigenen Meinung, total wichtig. Und zwar nicht nur bei politischen oder gesellschaftlichen Themen, sondern auch in der Theologie und in christlichen Fragen. Ich möchte nicht sagen, dass alles gleich wahr ist und alle Ansichten ihre gleiche Berechtigung haben. Überhaupt nicht. Gerade auch in Korinth hatte Paulus echt Schwierigkeiten mit Irrlehrern und mit Spaltungen und hat sich ganz deutlich gegen so manche Verdrehung des Evangeliums gestellt. Aber es wird Fragen geben, in denen sind wir nicht immer einer Meinung. In einer gesunden Gemeinde ist Platz für Hinterfragen, für Diskutieren und manchmal auch nicht übereinstimmen und trotzdem an einem Tisch sitzen und gemeinsam Abendmahl feiern. Kannst du im Kirchencafé darüber diskutieren, ob und wie viele englische Lieder wir im Gottesdienst singen sollen und trotzdem kommen und Gottesdienst feiern, egal ob es so gelaufen ist, wie du wolltest oder nicht? Das ist ein harmloses Beispiel, aber wenn das gut läuft, dann kann man auch über andere heiße Themen sprechen, wie Sexualmoral oder den Umgang mit Geld oder theologische Differenzen. Ich habe vorhin gesagt, Jesus hat seine Gemeinde berufen, im Kontrast zu dieser Welt zu leben. Ich habe das Gefühl, wenn wir als Christen so eine gesunde Diskussionskultur und Akzeptanz von Menschen mit anderen Meinungen in unseren Gemeinden etablieren könnten, dann wäre das schon ein Zeugnis in so einer gespaltenen Welt. Gerade wenn unsere Gemeinden Orte sind, wo Menschen auch aus unterschiedlichen Kulturen, aus unterschiedlichen Prägungen, verschiedenen Generationen und Lebensmodellen zusammenkommen. Wir sollen eine reflektierte Gemeinde sein. Aber bei all den Unterschieden betont Paulus als nächstes, wie wichtig auch Einheit ist. Deshalb der dritte Punkt, wir sollen eine fokussierte Gemeinschaft sein. Über Unterschiede zu reden ist wichtig, aber es ist noch viel besser, das in den Blick zu nehmen, was uns eint. Paulus schreibt, richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Wörtlich heißt es da, denkt dasselbe oder habt dieselbe Gesinnung. Und das Verb, das hier verwendet wird, ist nicht nur intellektuelles Denken. Es umfasst eine innere Haltung, dein Welt- und Gottesbild. Also das, was Herz und Verstand zusammen prägt. Paulus ruft die Gemeinde damit zu einer tiefergehenden Einheit auf, zu einer Haltung, die von Jesus geprägt und von seinem Blick auf Himmel und Erde richtig durchdrungen ist. Diese Einheit ist keine Gleichschaltung. Paulus meint nicht, Christen müssen überall die gleiche Meinung haben. Vielmehr müssen wir in unserer Gesinnung übereinstimmen, in der Demut, in der Liebe, in der Friedfertigkeit und Hingabe, wie Jesus selbst sie gelebt hat. Diese geistliche Einheit ist eingebettet in ein Miteinander, das offen ist für Korrektur und das von echter Freude geprägt ist. In praktischer Hinsicht bedeutet es, wir Christen sollen lernen, das Verbindende über das Trennende zu stellen. In einer vielfältigen Gemeinde und auch in einem vielfältigen Gemeindeumfeld, damals wie heute, gibt es einfach unterschiedliche Prägungen und Persönlichkeiten. Doch die gemeinsame Ausrichtung auf Christus ist stärker als diese ganzen Unterschiede. Das beste Beispiel, das wir in Augsburg haben, ist das Fest zur Ehre Gottes. Ein Gottesdienst, in dem Gott in der Mitte steht. Alle möglichen Gemeinden und Konfessionen kommen zusammen, weil wir alle den gleichen Gott anbeten. Da geht es nicht um das Abendmahlsverständnis oder die Frage nach der Kinder- oder Erwachsenentaufe, sondern wir feiern Jesus und Gottes Güte. Das heißt es, eines Sinnes zu sein. Ganz praktisch. Und der letzte Punkt, wie wir Gemeinden leben sollen, versöhnt. Paulus schreibt, lebt in Frieden miteinander. Bei all den Unterschieden und vor allem bei all dem Menscheln, bei all dem Menschsein in der Gemeinde, wird es immer wieder Konflikte und Streit und auch Verletzungen geben. Das gibt es in jeder Gemeinschaft, ja, ob im Fußballverein, auf der Arbeit oder eben in der Kirche. Aber das Entscheidende ist, wie gehen wir damit um? Das Problem hinter der ganzen Sache ist unser Herz. Zu diesem Schluss kommt das Alte Testament. Mose, die Propheten, sie alle kommen zum gleichen Punkt. Wir Menschen haben ein hartes Herz. Und das bringt Unfrieden unter uns. Und es braucht einen Eingriff, ein Eingreifen Gottes, eine Veränderung von unserem Herz. Und Jesus war derjenige, der diese Veränderung möglich gemacht hat. Er ist es, der uns die Chance gibt, ein neues Herz zu bekommen. Durch seinen Geist wird unser Charakter verändert, umgeformt, erneuert. Wir haben so eine große Gnade erleben dürfen an unserer eigenen Person. Wenn wir umkehren und an Jesus glauben, dann sind unsere Sünden uns vergeben. Paulus schreibt, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus sind. Das ist der Start in wahrscheinlich das genialste Kapitel, das er jemals geschrieben hat, Römer 8. Unsere Verfehlungen trennen uns nicht mehr von Gott. Und genauso sollen auch unsere Verfehlungen uns nicht von unseren Geschwistern trennen. Lebt im Frieden miteinander, weil Gott jetzt auch mit euch im Frieden lebt. Versöhnung ist eines der zentralen Themen unserer Theologie. Und nicht nur das, wir haben auch einen Auftrag bekommen. Einige Seiten vorher in seinem Brief an die Korinther schreibt Paulus, Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat durch Christus, hat uns das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Statt, denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Die Gemeinde, wir, haben das Wort von der Versöhnung anvertraut bekommen. Sie ist Gottes Stimme in der Welt. Wo immer Menschen Versöhnung brauchen, mit sich selbst, mit ihren Mitmenschen, mit der Gesellschaft, mit der Schöpfung, aber auch vor allem mit Gott. In der Gemeinde sollen sie den Ort finden, an dem Versöhnung gelebt, gelehrt und praktisch angeboten wird. In unserer eigenen Geschichte können wir diese Kraft der Versöhnung sehen. Die großen friedlichen Demonstrationen in der DDR, die schließlich zum Fall der Mauer und der Wiedervereinigung unseres Landes führten, nahmen ihren Anfang in einer Kirche mit Gebet. Es war die Nikolaikirche in Leipzig unter anderem. Dort trafen sich die Christen, um zu beten. Für Frieden, für Wiederherstellung. Und es hat immer mehr Menschen angezogen. Am Ende waren es Tausende, die nach diesen Gebeten auf die Straße gezogen sind. Und der Leitspruch war, keine Gewalt. Keine Gewalt. Ein Spruch, der nicht zuletzt auf die Friedfertigkeit der dortigen Christen zurückgeht. Das heißt es, Versöhnung praktisch zu leben. 4 Punkte. Was uns als Gemeinde ausmachen soll, wie wir leben. Freudig, weil wir eine gute Hoffnung haben. Reflektiert, weil wir offen sind für andere Standpunkte. Fokussiert, weil wir uns alle auf Jesus ausrichten. Und versöhnt, weil uns selbst vergeben wurde. Paulus' letzter Satz in diesem Brief ist wohl der bekannteste. Wir hören ihn oft zu Beginn einer Predigt, auch so vorhin als Kanzelgruß. Heute ist es auch der Wochenspruch. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Die letzte Frage, die sich stellt, ist, wie geschieht denn nun diese Gemeinschaft? Und die Antwort ist es, Gott selbst ist es, der diese Gemeinschaft stiftet, weil sein Wesen in sich selbst Gemeinschaft ist. Vater, Sohn und Heiliger Geist, verbunden als drei, aber doch einer. Es beginnt alles mit der Gnade, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Gott hat sich auf den Weg gemacht zu uns in einem Akt unfassbarer Gnade. Jesus verkörpert diese Gnade Gottes. Er hat sich erniedrigt um unseres Willen, weil wir ihn brauchen, nicht weil wir es verdient hätten. Und seine Gnade wird lebendig in unserer Gemeinschaft, wenn wir Menschen sind, die von dieser Gnade geprägt sind. Und das Zentrum ist die Liebe Gottes. Sein Charakter ist die Liebe. Der Vater, der mit offenen Armen auf den heimkehrenden Sohn wartet. Der Hirte, der das verlorene Schaf sucht. Der Rabbi, der seinen Jüngern die Füße wäscht. Der König der Welt, der sein Leben hingibt für die Menschen. Das Herz Gottes, sein Kern, ist die Liebe. Und wenn Gottes Zentrum die Liebe ist, was kann es für ein anderes Zentrum geben für die Gemeinschaft, die sich sein Volk nennt? Und am Ende ist es der Heilige Geist, der die Gemeinschaft von diesen verschiedenen Menschen, von uns verschiedenen Menschen, möglich macht. Der uns Einheit schenkt, der uns erneuert, der unsere Herzen so verändert, dass wir als neue Menschen Gemeinschaft unter Gott haben können. Wir erfüllen diese Ansprüche von Paulus nicht aus eigener Anstrengung. Wir leben sie, weil Gottes Geist in uns und unter uns wirkt. Und so beten wir, Heiliger Geist, wirke du in unserem Leben, verändere unsere Herzen und mach uns eins. Mach uns eins in unserer Ausrichtung auf dich und wirke mit deiner Kraft in uns und durch uns. Segne dein Wort an uns. Amen.